Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, im Nachrichtenstudio begrüßt Sie heute Kerstin Jakubik.
Nachrichten.
Ministerpräsident Fico beendete Besuch in Vietnam. Wahlsieger Madjar wird sich um gute Beziehungen zur Slowakei bemühen. Plattform Otvorená Kultura stellte Wiederaufbauplan für Kultur vor. Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist gemeinsam mit einer Delegation aus Ministern und Unternehmern am heutigen Dienstag von einem offiziellen dreitägigen Besuch in Vietnam zurückgekehrt. Der Ministerpräsident gedachte in Hanoi des kommunistischen Führers Ho Chi Minh, in dessen Mausoleum, und legte einen Kranz am Denkmal für die Nationalhelden und Märtyrer nieder, berichtet die vietnamesische Presseagentur VNA. Er traf sich zudem mit dem vietnamesischen Präsidenten Tho Lam. Fico führte auch Gespräche mit dem neu gewählten Premierminister Le Minh Hung. Die Slowakei und Vietnam schlossen während des Besuchs der slowakischen Delegation insgesamt 6 Abkommen und Vereinbarungen über die Zusammenarbeit zwischen Ministerien und Behörden beider Länder. Mehr dazu im Tagesthema. Die Regierungschefs der Slowakei und Ungarns müssen sich um bestmögliche Beziehungen bemühen, das erklärte Peter Madjar, Vorsitzender der Partei TISA, die in den ungarischen Parlamentswahlen gesiegt hatte. Ihm zufolge wird Ungarn auch keinen in anderen Ländern gesuchten Personen mehr Schutz gewähren, und er versprach, dass die neue Regierung den Rechtsstaat, die pluralistische Demokratie und das System der Gewaltenteilung wiederherstellen wird. Madjar hält es im Interesse der in der Slowakei lebenden Bürger ungarischer Nationalität für unerlässlich, die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit der Visegrad-Länder aufrechtzuerhalten. Einige Dinge müssten allerdings geklärt werden. So halte er es in der EU im Jahr 2026 für inakzeptabel, dass den Ungarn Land weggenommen werde, wobei sie nicht entschädigt werden, oder dass denen, die die Beneš-Dekrete kritisieren, Gefängnis droht. Robert Fico hält er jedoch für einen erfahrenen Politiker, sodass man in der Lage sein werde, eine Einigung zu erzielen. Über 100 Experten aus dem Bereich Kultur arbeiten an einem Wiederaufbau- und Resilienzplan für die Kultur. Die erste Arbeitsfassung des Dokuments zur Erneuerung der kulturellen Infrastruktur nach Ende der aktuellen Führung des slowakischen Kulturministeriums hat die Plattform Offene Kultur am Montag auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Das Projekt enthält in der ersten Phase 20 Wiederaufbauschritte und 25 Resilienzreformen, die die Destruktion des Ressorts stoppen und die Kultureinrichtungen stabilisieren sollen. Wie die Koordinatorin des Plans Ivana Laučíková erklärte, handle es sich dabei um thesenhaft formulierte Problemstellungen und mögliche Lösungswege. Diese sollen nun von der breiten Öffentlichkeit debattiert werden. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Die Slowakische Republik will eine Brücke zwischen der Europäischen Union und Vietnam sein. Dies erklärte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico auf einer Pressekonferenz am Montag mit dem vietnamesischen Premierminister Le Minh Hung in Hanoi. Er bezeichnete das Abkommen über eine strategische Partnerschaft zwischen der Slowakei und Vietnam als natürliche Fortsetzung der strategischen Zusammenarbeit, die zwischen Vietnam und der Europäischen Union geschlossen wurde. Fico erklärte: Zwischen der Slowakei und Vietnam gibt es keine offenen politischen Fragen. Wir sind Länder, die historisch gesehen außerordentlich eng miteinander verbunden sind, und wir sind Länder, die sich auf die Fortsetzung einer für beide Seiten vorteilhaften wirtschaftlichen Zusammenarbeit konzentrieren können. Potenzial für eine Vertiefung der Kooperation zwischen beiden Ländern sieht Fico vor allem in der Kernenergie und der Rüstungsindustrie. Der vietnamesische Regierungschef Le Minh Hung äußerte, dass die Slowakei und Vietnam ihre Zusammenarbeit auf der Grundlage des Völkerrechts ausbauen. Die Ministerpräsidenten waren sich einig, dass dieses auch in der Frage des Südchinesischen Meeres, das Gegenstand eines Streits zwischen Vietnam und den Nachbarländern ist, respektiert werden muss. Die vietnamesische Regierung wird sich laut ihrem Vorsitzenden um eine Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bemühen und die Tätigkeit slowakischer Unternehmen in Vietnam sowie vietnamesischer Unternehmer in der Slowakei fördern. Sie strebt eine Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Wissenschaft, Technologien, Innovationen und Digitalisierung an. Vietnam unterstütze zudem eine regulierte Migration hochqualifizierter Arbeitskräfte. Die Vertreter der Slowakei und Vietnams unterzeichneten während des Besuchs der slowakischen Delegation Absichtserklärungen zur Zusammenarbeit zwischen den Ministerien für Verteidigung, auswärtige Angelegenheiten, Kultur sowie im Bereich der Kernenergie.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Magazinteil der Sendung von Radio Slowakei International. Heute stehen bei uns zwei bemerkenswerte Tage im Vordergrund. Der Tag der zu Unrecht Verfolgten, den man hierzulande diesen Montag begangen hat, erinnert an die Aktion K. Klöster der Staatssicherheit in der Nacht vom 13. auf den 14. April 1950. Wie das Institut für das Gedächtnis der Nation UPN berichtet, drangen damals Angehörige der nationalen Sicherheit, der Volksmiliz und der Staatssicherheit an einigen Orten unter Mitwirkung der Armee in Männerklöster in der Tschechoslowakei ein. In der Slowakei internierten sie dabei 881 Ordensbrüder aus 11 Orden. Viele von ihnen verbrachten nach Schauprozessen Jahre im Gefängnis. An Menschen, die während des vergangenen Regimes ungerechtfertigt verfolgt wurden, erinnert das Museum der Opfer des Kommunismus, das wir gleich besuchen. Anschließend berichten wir von der Spendenaktion Tag der Narzissen, die diesen Donnerstag zum 30. Mal stattfindet, sowie von weiteren Aktivitäten der Liga gegen Krebs. Eva Medjelska am Mischpult und Marika Antaschowa am Mikrofon wünschen Ihnen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Man muss die Geschichten der Opfer des Kommunismus aufdecken, kennenlernen, würdigen und seine Lehren daraus ziehen. Dies steht auf der Website des Museums der Opfer des Kommunismus, Museum Obetí Komunismu. Das erste multimediale Museum in der Slowakei, das sich insbesondere auf politische Opfer konzentriert, entstand fast 32 Jahre nach der Wende. Es deckt zwei Perioden des Kommunismus ab, die Zeit der harten Verfolgungen von 1945 bis 1968 und die Periode der sogenannten Normalisierung zwischen 1969 und 1989. In diesem außergewöhnlichen Museum in Košice war die Redakteurin der russischsprachigen Sektion von Radio Slowakei International, Tatjana Žitníková, zu Besuch. Das Museum der Opfer des Kommunismus entstand im Juni 2021. Zuvor wurde in der Slowakei schon länger darüber gesprochen, eine derartige Einrichtung zu gründen. Da aber jahrelang nichts geschah, ergriff Pavel Hric die Initiative, wenn auch nur ein kleineres Museum auf 300 Quadratmetern ins Leben zu rufen.
Manchmal verwenden wir den Slogan »Ein kleines Museum mit einem großen Thema«. Wir haben hier zwei Dauerausstellungen. Die eine ist den Geschichten der Opfer des Kommunismus gewidmet. Die andere ist in einem Raum gegenüber mit einer Fläche von fast 100 Quadratmetern untergebracht. Das ist eine Bibliothek mit Samizdat-Literatur und Exil-Literatur aus der Zeit, als in der Tschechoslowakei Zensur herrschte. Die Menschen stellten selbst Samizdat-Schriften her oder schmuggelten die Literatur. Unsere dritte Ausstellung befindet sich in der staatlichen wissenschaftlichen Bibliothek in Košice, dem früheren Bezirksuntersuchungsgefängnis der Staatssicherheit. Dort zeigen wir den Besuchern, wie die Ermittlungsmethoden der Staatssicherheit aussahen, auch in Zusammenarbeit mit sowjetischen Beratern.
Während des Kommunismus durften nur offiziell genehmigte Texte, Bücher und Zeitungen erscheinen, verweist der Museumsleiter Pavel Hric.
Wollte man Informationen verbreiten, die nicht zensiert waren, musste man dies sozusagen auf verbotenen Wegen tun, wie das Verfassen und Verbreiten von Samizdat-Literatur. Viele Bücher erschienen in slowakischer Sprache auch im Ausland, sei es in München, Zürich, Kanada oder in Österreich. Von dort schmuggelten die Menschen die Literatur über eigens angelegte Routen. Eine davon führte zum Beispiel aus Polen über die Hohe Tatra. Zwei Herren haben einmal ihre Ladung gewogen und festgestellt, dass sie jeweils 84 Kilogramm Bücher in ihren Rucksäcken hatten. Es war ein großes Abenteuer. Schließlich wurden drei junge Männer, damals noch Studenten, erwischt und von der polnischen Grenzwache festgenommen. Die Behandlung, die sie erfuhren, war ziemlich grausam. Später gelang es irgendwie zu erreichen, dass sie in tschechoslowakische Gefängnisse gebracht wurden.
In der Bibliothek des Museums sind rund 3000 Exemplare von Samizdat-Schriften, also im Selbstverlag erschienenen Stücken und Exilliteratur ausgestellt. Weitere 6.000 bis 7.000 Exemplare warten noch auf ihren Platz.
Ich selbst besaß ziemlich viele Samizdat-Schriften, da ich mit dieser Literatur aufgewachsen bin. Wir haben auch unsere Freunde und Bekannten angesprochen. Später schickten uns sogar unbekannte Pakete zu. Wir haben das Material bereits katalogisiert und jetzt überlegen wir, wie wir es aufbewahren sollen, da nicht alles in diesen Raum passt. Wir müssen also ein Lager für diese Samizdat und geschmuggelte Literatur einrichten.
Im Museum arbeiten auch zwei Forscher, die sich beispielsweise mit der Tätigkeit des Untersuchungsgefängnisses der Staatssicherheit in Košice befasst haben.
Das sowjetische Ermittlungsmodell sah so aus. Man nahm die Person fest und schlug sie so lange, bis sie das Protokoll unterschrieb, in dem die Vorwürfe gegen sie festgehalten waren. Anhand dieser Protokolle wurden Anklagen erstellt, auf deren Grundlage das Gericht Urteile wie 15 Jahre in den Uranminen von Jachimo verhängte. Wir konnten herausfinden, dass in 5 Jahren und 4 Monaten, vom Anfang September 1948 bis Ende 1953, 5.380 Menschen in diesem Gefängnis festgehalten wurden. Wir behaupten nicht, dass alle verurteilt wurden und die hohen Strafen erhielten, die wir dokumentiert haben, doch es handelt sich um eine unglaubliche Anzahl von Menschen. Nun sollte untersucht werden, was in den folgenden Jahren geschah. Die Staatssicherheit befasste sich nicht mit kriminellen Straftaten, sondern mit politischen Straftaten. Im Jahr 1990 wurden diese Menschen rehabilitiert.
Die Museumsbesucher können sich in die Liste von über 70.000 Menschen aus der Slowakei einlesen, die wegen politischer Straftaten verurteilt wurden. Man kann sich hier auch Videozeugnisse einiger von ihnen anhören. Der Museumsführer Martin Klimsa lenkt die Aufmerksamkeit beispielsweise auf Rudolf Dobiasch, der nach mehreren Jahren in Haft und Arbeit in Uranminen zu seinem literarischen Schaffen zurückkehrte.
Er hat mehrere Bände des Buches Triedni Neprijatelja, die Klassenfeinde, verfasst, in denen die Geschichten der Opfer aufgearbeitet werden. Er selbst wurde als sehr junger Mann im Alter von 19 Jahren wegen verschiedener Flugblätter und Pamphlete zu 18 Jahren Haft verurteilt. Später wurde diese Strafe gemildert, denn es war eine große psychologische Belastung, dass ein 19-Jähriger zu 18 Jahren verurteilt wird und quasi sein ganzes bisheriges Leben im Gefängnis verbringen muss.
Das Museum setzt sich zum Ziel, Jugendlichen, Geschichtslehrern sowie der breiten Öffentlichkeit Informationen in einer leicht verständlichen Form zu vermitteln. Es richtet sich in erster Linie an Besucher aus weiterführenden Schulen, sagt Martin Klimsa.
Es kommt oft vor, dass diese Schüler eigentlich gar nichts darüber wissen, könnte man sagen, weil sie im Unterricht nicht dazu gekommen sind. Geschichte wird in den Schulen chronologisch unterrichtet, sodass dieses Thema für sie im Grunde genommen eine Tabula rasa ist. Wir können ihnen durch einen kurzen Exkurs, zum Beispiel in die 1950er Jahre, zumindest grundlegende Informationen vermitteln, die sie häufig überraschen. Wir haben ja auch eine Karte der Opfer des Kommunismus, auf der wir darstellen, wie viele Opfer es in jeder Gemeinde in der Slowakei gab. Dort können die Besucher gegebenenfalls ihre Verwandten finden. Auch das sorgt bei den Schülern für einen Wow-Effekt.
Das Museum bietet auch Workshops, interaktive Unterrichtsstunden, in denen sich die Schüler mit der Zeit der harten Verfolgungen, Samizdat und Exilliteratur sowie kritischem Denken und dem Schutz von Menschenrechten auseinandersetzen können.
Radio Slowakei International.
Bevor wir mit unserem Programm fortfahren, machen wir eine kleine Pause mit der Sängerin und Komponistin Kristina Mihalova. Mit Jakub Šedivý trat sie als Lush and Grey unter anderem in Paris, Brüssel, New York sowie in den Gärten von Lyon auf. Nun singt Kristina Mihalova das Lied I'll Be There.
I'll be there even if your love is blue. Don't make me waiting, don't make me waiting. I'll be there even if your dream may die. It is not too late, it is not too late.
Seit 30 Jahren symbolisiert die gelbe Narzisse hierzulande tausende Geschichten von Krebspatienten. An diesem Donnerstag werden erneut 12.500 Freiwillige 900.000 Anstecknarzissen verteilen und dabei Spenden sammeln. Als der Tag der Narzissen hierzulande ins Leben gerufen wurde, glaubte man, dass er bei den Menschen ein Zusammengehörigkeitsgefühl wecken und zu einem Symbol der Hoffnung werden würde. Heute sieht man, dass dies gelungen ist, sagte die Geschäftsführerin der Liga gegen Krebs, Eva Kovacova. Der Tag der Narzissen sei zu einem starken Symbol der Solidarität geworden, dank dem man Patienten und ihren Familien helfen und gleichzeitig auf die Bedeutung der Prävention aufmerksam machen kann. Im Laufe der Jahre habe sich rund um diesen Tag eine einzigartige Gemeinschaft von Menschen gebildet, denen das Schicksal von Krebspatienten nicht gleichgültig ist. Die diesjährige Spendenaktion steht unter dem Motto 30 Jahre, eine Narzisse. An wen denkst du am Tag der Narzissen? Wir haben Eva Kovacová gefragt, wer ihr an diesem Tag in den Sinn kommt.
Neben meiner, wie ich sie nannte, Großmama, die ebenfalls dieser Krankheit erlegen ist, denke ich an fünf besondere Frauen, die ich nie vergessen werde. Sie gehörten zu den ersten, die unsere Hilfszentren besuchten, und ich war überzeugt, dass sie die Krankheit besiegen würden. Leider haben sie es nicht geschafft. Doch die Botschaft, die sie uns hinterlassen haben, ist sehr stark. Sie haben nicht aufgegeben, geglaubt und sich trotz der Tatsache, dass die Krankheit sie eingeholt hat, nicht von düsteren Gedanken überwältigen lassen. Wir wiederholen immer wieder, was diese Damen gesagt haben. Vernachlässigen Sie die Vorsorge nicht, kümmern Sie sich um sich selbst. Sie gaben oft zu, dass sie die Krankheit unterschätzt und zu sehr in Eile gelebt haben. Sie haben uns übermittelt, dass jeder von uns für seine Gesundheit selbst verantwortlich ist. Kümmern wir uns also darum.
Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ereigneten sich am Tag der Narzissen viele bemerkenswerte Momente. Welche Augenblicke sind der Geschäftsführerin der Liga besonders in Erinnerung geblieben?
Für mich war das Jahr 2019 besonders stark. Das Wetter war katastrophal. Obwohl ich mich für eine starke Frau halte, kamen mir in einem privaten Fernsehsender die Tränen. Es regnete in Strömen und war kalt. Wir dachten, dass es für die Freiwilligen sehr schwierig werden würde. Und genau in diesem Jahr wurde ein Rekordergebnis beim Tag der Narzissen erzielt. Über 1 Million Euro. denn die Freiwilligen haben alles gegeben. Ich erinnere mich noch, dass sie blaue Spendenboxen hatten. Da es regnete, hatten sie auch blaue Hände, weil die Boxen abfärbten. Das war für uns ein sehr starker Moment. Im vergangenen Jahr sagten wir uns, dass es eine sehr schwierige Zeit sei, und doch wurde erneut ein Rekord erreicht, 1.360.000 Euro. Das war für uns sehr ermutigend, weil wir das Vertrauen der Menschen gespürt haben. Wir haben aber auch ein Erlebnis, das uns alle schockiert hat. Eine Person hatte nämlich eine sehr ähnliche Spendenbox hergestellt, wie sie die Freiwilligen, ich glaube, vor etwa 10 Jahren auf den Straßen verwendeten und sammelte damit Geld. Es war eine sehr gelungene Fälschung, aber die Menschen auf den Straßen von Bratislava haben uns darauf aufmerksam gemacht. Da es sich um einen volljährigen Studenten handelte, haben wir die Angelegenheit dann über seine Schule geregelt.
Aus dem Erlös der Spendenaktion finanzierte die Liga mehrere kostenlose Projekte. Dazu gehören zum Beispiel ein Lotsendienst, der Patienten in ausgewählten Krankenhäusern Informationen bietet, Selbsthilfegruppen für Betroffene und ihre Angehörigen, Aktivitäten in den Hilfszentren in Bratislava, Košice und Martin sowie die Weiterbildung von Pflegekräften im psychologischen und sozialen Bereich. Alle Projekte sind aus den Bedürfnissen und Problemen der Patienten hervorgegangen. Daher ist es sehr schwierig, eines davon zu priorisieren, betont Eva Kovačová und erläutert einige der Aktivitäten näher.
In erster Linie halte ich die Krebsberatungsstelle für ein äußerst wichtiges Projekt. Krebspatienten bedeutet es sehr viel, dass sie 7 Tage in der Woche einen Fachmann per Telefon oder per E-Mail erreichen können, der sich ausschließlich ihren Problemen widmet und ihre persönlichen Fälle bespricht. In diesem Zusammenhang möchte ich auch das Netzwerk von Onkopsychologen erwähnen, dessen Erstehung nicht einfach war. Heute nach der Corona-Pandemie wissen wir, wie wichtig die psychische Gesundheit ist, aber vor 12 Jahren war das schwieriger. Als wir die Idee vorstellten, dass in Krankenhäusern tagsüber teilweise Psychologen für Krebspatienten zur Verfügung stehen könnten, stieß das auf wenig Interesse. Ein echtes Herzensprojekt ist für mich auch die Familienwoche. Dort sieht man Familien, die am Anfang traurig und verschlossen sind, und am Ende verstehen alle, worum es geht. Oft wissen Kinder nicht, dass ihre Mutter oder ihr Vater krank sind. Sie spüren die Anspannung, merken, dass etwas nicht stimmt, aber die Eltern sind nicht in der Lage, es ihnen zu sagen. Unsere Psychologen, die sich auf Kinder spezialisieren, erklären ihnen daher, was in der Familie geschieht. Anschließend kann die Familie offen miteinander sprechen und die Anspannung lässt nach.
Im vergangenen Dezember bündelte die Liga gegen Krebs ihre Kräfte mit 4 weiteren Bürgervereinigungen im Bereich der Onkologie und unterzeichnete ein Memorandum über die Zusammenarbeit.
Ziel ist es, Stimme der Patienten zu sein, über alle Probleme zu sprechen, die sie durchmachen, und Veränderungen vorzuschlagen, die systematisch und regelmäßig umgesetzt werden müssen. Unsere Ambition ist also nicht, alles schnell und auf einmal zu erreichen. So funktioniert das nicht. Was jede unserer Organisation auszeichnet, ist Geduld, aber auch Demut und eine große Verantwortung gegenüber den Menschen, die sich auf uns verlassen. Aktuell beteiligen wir uns an der Vorbereitung einer Novelle des Arzneimittelgesetzes und bringen als Laien unsere Anmerkungen ein. Es handelt sich um ein sehr komplexes Thema, das vor allem für Pharmaökonomen bestimmt ist. Aber wir können wertvolle Impulse aus der Praxis einbringen. Und zwar, was die Patienten am meisten belastet, im Hinblick auf den Zugang zu Medikamenten, zur Behandlung und zur Diagnostik. Meiner Ansicht nach ist auch dank dieser Kooperation zum Beispiel gelungen, dass Infusionslösungen für Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen, von den Kassen erstattet werden.
Jährlich kommen in der Slowakei etwa 40.000 neue Krebspatienten hinzu, und im Bereich der Prävention sieht auch das Gesundheitsministerium Verbesserungspotenzial. Der Ressortchef Kamil Šaško erklärte anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar dieses Jahr zum Jahr der Prävention. Wie er angab, liegt die Teilnahme am Brustkrebs-Screening hierzulande nur bei etwa 30%. eine der niedrigsten Quoten EU-weit. Beim Screening von Darmkrebs ist sie noch geringer und zu urologischen Vorsorgeuntersuchungen geht nicht einmal jeder fünfte Mann. Die Liga gegen Krebs organisiert zahlreiche Vorträge, neben Schulen auch in Unternehmen, wo Erwachsene gefragt werden, ob sie Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen.
Die erste Antwort lautet, ich habe keine Zeit dafür, ich bin gesund, mir fehlt nichts, ich brauche das nicht. Eine weitere Antwort ist, ich habe Angst, dass man etwas findet. Das sind wohl die zwei Hauptgründe, mit denen Menschen begründen, warum sie nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. Ein weiterer Faktor ist mangelndes Wissen über Primär- und Sekundärprävention. Wir erklären daher in einfachen Worten, dass Primärprävention das ist, was jeder für sich selbst tun kann, also Bewegung, ausgewogene Ernährung, kein Alkohol und kein Tabak, das Vermeiden übermäßiger Sonneneinstrahlung und so weiter. Sekundärprävention sind die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. Oft sagen die Menschen, dass sie nicht wissen, wann sie zu welcher Untersuchung gehen sollen. Deshalb stellen wir ihnen einen Informationsflyer zur Verfügung. Viele verstehen auch die Screening-Programme nicht, zu denen die Krankenkassen ausgewählte Personen einladen. In der Slowakei gibt es derzeit 3 Screenings: Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs sowie Darm- und Enddarmkrebs. Einer der Gründe für die niedrigen Teilnehmerzahlen ist unserer Meinung nach auch, dass sich der Staat über Jahre hinweg nicht aktiv genug um Aufklärung bemüht hat. Die Kampagnen wurden vor allem von Organisationen wie der unseren organisiert, so dass es insgesamt zu wenig davon gab. Wir können keine Veränderung von heute auf morgen erwarten, auch nicht von Woche zu Woche. Unserer Ansicht nach besteht ein Ansatz, der über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren etwas bewirken könnte, in einer Verankerung der Gesundheitsbildung im Schulsystem.
Die Möglichkeiten der Prävention onkologischer Erkrankungen wird die Liga gegen Krebs auch am Tag der Narzissen in einigen Einkaufszentren ausgewählter Städte vorstellen. Blutspender können an diesem Donnerstag in 12 Entnahmezentren des Nationalen Transfusionsdienstes ihre Unterstützung zeigen. Für die Blutspende, die in erster Linie für Krebspatienten bestimmt ist, erhalten sie dort eine Narzisse. Ebenso wie die Menschen auf den Straßen, die einen beliebigen Beitrag in die Spendenboxen beisteuern können. Die Geschäftsführerin der Liga gegen Krebs, Eva Kovačová, bemerkt.
Wir sind jedem Einzelnen dankbar, der einen Beitrag leistet, aber den Tag der Narzissen verstehen wir schon lange nicht mehr nur als Spendensammlung. Er ist ein Ausdruck von Solidarität, ein Zeichen der Unterstützung für alle, die mit einer Krebserkrankung kämpfen. Ich mag das Wort kämpfen nicht, aber es ist nun einmal so. Es handelt sich um eine ernste Krankheit. Gleichzeitig sehen wir diesen Tag auch als ein wichtiges Zeichen dafür, junge Menschen zu sensibilisieren, dafür rücksichtsvoll zu sein, die Bedeutung von gegenseitiger Hilfe und Unterstützung zu verstehen und zu erkennen, dass es unter uns Menschen gibt, die das sehr schätzen und brauchen. Man sagt, dass wohl jeder leider schon mit dieser Krankheit in Berührung gekommen ist. Denken Sie also an jemanden aus Ihrem Umfeld und zeigen Sie ihm durch das symbolische Anstecken einer Narzisse Ihre Unterstützung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon für heute aus dem RSI-Studio in Bratislava. Eva Medelská am Mischpult und Marika Antašová am Mikrofon danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Bis bald, auf Wiederhören.
Vilma, poď, poď predo mnou, oplatí sa bojovať za lásku a mier na námestí. Daj, daj mi bosk a už nekop do dverí, aj keď ti nik neverí.
a do nich povedú ťa tmou. Skús znova chytiť ich, nepočúvaj ostatných. Na čo sa báť, nevezmú ti nič. Veď všetko dávno vieš, nič nie.